Sie hören eine Aufnahme des Kepler Salon Linz vom 3. März 2014 zum Thema Lobbyismus. Wer regiert die Europäische Union wirklich? Zu Gast ist Martin Ehrenhauser, fraktionsfreies Mitglied des Europäischen Parlaments, Mitglied im Haushaltskontrollausschuss. Gastgeber ist Markus Sonnleitner.
Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie recht herzlich in einem prallvoll gefüllten Kepler-Salon zu einem Abend, an dem wir uns mit dem Thema Lobbyismus beschäftigen. Unter dem provokanten Titel »Wer regiert die Europäische Union wirklich?« fragen wir, wie Interessen in den Gesetzgebungsprozess der Europäischen Union einfließen. Und als Gast des heutigen Abends und Vortragenden begrüße ich recht herzlich Martin Ehrenhauser, Mitglied des Europäischen Parlaments. Guten Abend. Sie kennen den Ablauf des Abends. Wir werden im Anschluss einen kurzen Vortrag von Martin Ehrenhauser hören. Anschließend steht das Thema zur Diskussion. Bis 21 Uhr sind Sie aufgefordert, Ihre Statements abzugeben, Fragen zu stellen. Ich ersuche Sie, uns ein Zeichen zu geben, denn alles, was Sie sagen, soll für die Nachwelt aufgehoben werden und für jene, die heute nicht da sind, aufgezeichnet werden und ist in den nächsten Tagen auf der Homepage des Kepler Salons zum Download verfügbar. Jetzt geben Sie uns ein Zeichen, warten Sie, bis Sie ein Mikrofon haben, damit Ihre Statements auch aufgezeichnet werden. Martin Ehrenhauser ist gebürtiger Linzer. Nach einer Lehre und mehrjähriger beruflicher Tätigkeit im In- und Ausland studierte er im zweiten Bildungsweg Betriebswirtschaftslehre und Politikwissenschaften, war in dieser Zeit auch in der Bundesvertretung der österreichischen Hochschülerschaft tätig. Zwischen 2007 und 2009 war er Büroleiter des EU-Abgeordneten Hans-Peter Martin, auf dessen Liste er 2009 bei der vergangenen EU-Wahl antrat. Nach Verzicht eines vorgereihten Kandidaten zog er für die Liste Hans-Peter Martin ins Parlament ein. 2011 kam dann der Bruch mit Hans-Peter Martin und seither standen immer wieder wechselseitige Anschuldigungen im Raum. Martin Ehrenhauser blieb im Europäischen Parlament als partei- und fraktionsfreier Abgeordneter tätig und ist unter anderem Mitglied des Haushaltskontrollausschusses. Er wird bei der kommenden EU-Wahl im Mai als für das Wahlbündnis Europa anders aus der KPÖ, der Piratenpartei und der Partei der Wandel antreten und wurde vergangenes und unabhängige, als Partei unabhängiger, wenn ich es richtig verstanden habe, antreten und wurde vergangenen Samstag von diesen Parteien und Unabhängigen zum Spitzenkandidaten für die EU-Wahl gewählt, nominiert. Das heißt, wir haben heute nicht nur einen Brüssel-Insider, sondern auch einen Wahlkämpfer zu Gast. Und würde bitten um Ihre Ausführungen. Bitte sehr.
Wie viele Leute im Raum, dass wir auch wirklich alle sehen können. Also ja, es ist richtig, ich bin im Wahlkampf und ich bitte um Entschuldigung für die eine oder andere Bemerkung, die ich mir vielleicht erlauben werde. Ich werde aber mich bemühen, dass ich heute hier vielleicht meine Funktion als Abgeordneter in den Vordergrund stelle und den Wahlkampf in den Hintergrund drängen werde. Ja, also erst einmal von meiner Seite wunderschönen guten Abend. Freut mich, dass so viele Gäste heute gekommen sind. Das ist sicherlich ein spannendes Thema, ein sehr wichtiges Thema auch in unserer Zeit und ich möchte auch gleich beginnen. Es wurde vereinbart, dass ich so circa 15 Minuten kurz einführe in das Thema, worum geht's und dann stehe ich natürlich selbstverständlich für Ihre Fragen zur Verfügung. Herzlich gerne. Worum geht's? Es geht im Grunde genommen um Interessen. Politik geht um Interessen. Interessen ist auch eines der meistverwendetsten Worte im politikwissenschaftlichen Bereich. Jeder von uns hat ein Interesse, jede Organisation, jeder Mensch, jeder, ja, auch die Umwelt selbst hat ein politisches Interesse und es ist legitim natürlich, dass Organisationen, einzelne Menschen dieses Interesse auch gegenüber der Politik artikulieren. Und es ist natürlich auch legitim, dass Organisationen oder auch einzelne Menschen dann versuchen, auch ihr eigenes Interesse gegenüber der Politik durchzusetzen. Was ist dann die Aufgabe der Politik? Die Aufgabe der Politik meinerseits ist, oder das ist mein Verständnis auf jeden Fall von Politik, dass sie genau diese unterschiedlichen Interessen hin zu einem gemeinwohlorientierten Entscheidungsablauf hinführt. Das gelingt leider nicht oft. Also es geht um Interessen und die Frage ist jetzt, wer versucht jetzt grundsätzlich seine Interessen auch in Brüssel durchzusetzen? Ich habe zwei Zettel austeilen lassen. Ich muss gestehen, wir haben mit viel weniger Leuten gerechnet. Jetzt kann leider nicht jeder ein Handout bekommen. Es gibt auf jeden Fall eine Liste für den Fall, dass einige Leute unter euch sind, die diese Liste haben. Es gibt keine genaue Zahl, wie viele Lobbyisten wirklich tätig sind in Brüssel. Es gibt keine genaue Zahl, wie viele Organisationen wirklich mit Lobbying-Tätigkeiten betraut sind. Was es gibt ein Transparenzregister, wo unterschiedliche Unternehmen und Personen eingetragen sind und da sind so circa 5000 Organisationen registriert. Was die Anzahl der Lobbyisten betrifft, die variiert. Es gibt Studien, die versucht haben herauszufinden, wie viele Lobbyisten wirklich in Brüssel tätig sind, aber auch so genau beziffern konnte das eigentlich niemand. Die Zahl variiert so zwischen 15.000, 20.000, teilweise hört man auch von 25.000. Ich würde sagen, wir nehmen einfach einmal so den goldenen Mittelweg und gehen davon aus, dass rund 20.000 Lobbyisten in Brüssel tätig sind. Was heißt das? Das heißt, wenn man die Anzahl der Politiker, die in Brüssel tätig sind und die Anzahl auch der Beamten, die wirklich politische Relevanz haben in Brüssel, dass man rund auf ein Verhältnis von 1:1 kommen. Also Politiker und Beamten auf der einen Seite und Lobbyisten auf der anderen Seite. Die zweite Frage ist natürlich, okay, wer ist jetzt das Ziel? Da würde man sagen, okay, Politiker sind grundsätzlich das Ziel. Das stimmt natürlich, das Ziel von einem Lobbyisten ist natürlich, einen politischen Entscheidungsablauf zu beeinflussen. Ganz klar, ist auch legitim und vielleicht darf ich an der Stelle den Entscheidungsablauf in Brüssel vielleicht etwas erläutern, weil man geht vielleicht aus, okay, das ist das Parlament und die entscheiden, aber so genau funktioniert das auch nicht. Und vielleicht darf ich das kurz etwas erläutern, wie das funktioniert. Und das mache ich immer ganz gerne mit so einem Dreieck, wie man das schön auch im Uni-Unterricht lernt. Rad. Hoppala. Es gibt, also wenn es um den politischen Entscheidungsprozess geht in Brüssel, drei wichtige Institutionen. Das ist zum einen die Kommission mit den Kommissaren, das ist der Rat mit den Ministerräten und den Staats- und Regierungschefs und das ist das Europäische Parlament. Und entscheidend natürlich bei der Frage, also wenn ich jetzt Lobbyist bin und ich will jetzt Entscheidungen beeinflussen, stellt sich ja schon mal die Frage, wer hat überhaupt das Recht, so einen Gesetzgebungsprozess in Gang zu bringen? Das ist schon mal eine entscheidende Frage, weil wer den ersten Entwurf, den ersten Text formuliert, der hat natürlich irrsinnig viel Einfluss auch schon auf diesen Gesetzgebungstext, auf die Richtlinie, auf die Verordnung, je nachdem, was halt dann rauskommt. Und dieses Recht hat in der Europäischen Union die Kommission. Das heißt, die Beamten und die Kommissare, die also nicht wir gewählt haben, die dann nach Brüssel entsandt werden, die haben das Initiativrecht. Die entscheiden darüber, wenn ein Gesetzgebungsprozess in Gang kommt und wenn nicht. Und jetzt gibt es da noch entscheidende Hierarchien und Stufen natürlich in der Kommission. Also das ist ja nicht so, dass der Kommissar da jetzt grundsätzlich alle Entscheidungen trifft. Die treffen natürlich im Kollegium, das ist richtig. Aber der Beginn ist natürlich ganz woanders. Expertengruppen, genau. Und der Beginn ist in sogenannten Expertengruppen. Also es gibt mehrere hunderte Expertengruppen in der Kommission, wo sich dann Beamte treffen, wo sich Experten treffen, wo sich Experten aus der Industrie treffen, teilweise auch von NGO-Seiten, die in diesen mehreren hunderten Expertengruppen den ersten Entwurf eigentlich von so einem Gesetzgebungsakt dann erarbeiten. Also das ist grundsätzlich einmal das erste Ziel für einen Lobbyisten. Der versucht natürlich seinen Experten aus dem Verband genau in diese Expertengruppe reinzubringen, damit er schlussendlich beim Entwurf des Gesetzestexts schon mitformulieren kann und entscheidend seine Meinung artikulieren kann. Also das ist eigentlich der Beginn für einen Lobbyisten, würde ich einmal sagen, wenn es jetzt über Brüssel geht. Ich komme dann noch zu der anderen Frage, weil politische Entscheidungen auf europäischer Ebene, die versucht man natürlich nicht unbedingt nur in Brüssel zu beeinflussen, sondern da geht man dann auch gerne mal nach Berlin oder nach Paris. Komme ich aber dann danach dazu. Also wie gesagt, diese Expertengruppen, das ist einmal die erste Anlaufstelle. Dann entscheidet die Kommission im Kollegium, alle EU-Kommissare gemeinsam, okay, wir geben dann diesen Gesetzesentwurf weiter und der kommt dann an das Parlament und nachher an den Rat. Jetzt ist das Parlament natürlich auch unterschiedlich hierarchisch organisiert. Und wir haben natürlich im Parlament, jeder kennt natürlich diese Plenumsreden und das Plenum, aber im Parlament gibt es natürlich auch Ausschüsse. Es gibt über 20 Ausschüsse und die Frage ist jetzt, wer ist eigentlich interessant im Parlament? Ist das jetzt ein Herr Ehrenhauser sozusagen, der fraktionsfrei ist? Wer ist das eigentlich von den Politikern? Also Lobbyisten gehen jetzt nicht zu allen, sondern die suchen natürlich ganz spezielle Abgeordnete heraus. Und in diesen Ausschüssen, also je nach Thema ist natürlich relevant, also was ist mein Thema, welcher Gesetzgebungsprozess ist gerade relevant für mich, welcher Bericht ist für mich relevant. Aber die Ausschüsse sind gegliedert erstens, dass in jedem Ausschuss von jeder Fraktion einen Koordinator gibt. Und dieser Koordinator ist der Chef mehr oder weniger von seiner Fraktion, der ein bisschen die Linie vorgibt. Der Chef ist eigentlich von seinen Kollegen. Und dann gibt es auch, und das ist eigentlich der Wichtigste, wann dieser Bericht nämlich einmal ins Parlament kommt, gibt es einen sogenannten Berichterstatter. Also für jeden Bericht, für jeden Gesetzgebungsprozess wird im Europäischen Parlament ein Berichterstatter ernannt. Und der formuliert natürlich federführend dann diesen Bericht. Also das ist eine sehr zentrale Rolle natürlich auch in diesem Gesetzgebungsprozess. Der Berichterstatter, der Koordinator von den zwei, drei größten Fraktionen. Das sind dann meistens die wichtigsten Ansprechpartner. Was dann auch bei den Berichten noch ist, also wir haben einen federführenden und teilweise von den einzelnen Fraktionen nur Shadows, also sogenannte Schattenberichterstatter, die dann auch für das Dossier zuständig sind. Aber grundsätzlich kann man sich merken, Expertengruppen, Kommissare, Berichterstatter im Parlament. Und dann geht es natürlich auch in den Rat rein. Und der Rat, da hört man natürlich, okay, das sind jetzt einmal die Minister von den einzelnen Mitgliedstaaten zu den einzelnen Themen, die Gesundheitsminister, Außenminister und dergleichen. Nur der Rat hat natürlich auch eine eigene Hierarchie. Und als Lobbyist geht man natürlich, man kann es natürlich machen, auch über die Minister auf nationaler Ebene. Aber wenn man jetzt in Brüssel lobbyiert, dann gibt es noch zwei Ebenen darunter nämlich. Auch hier gibt es wieder die sogenannten Arbeitsgruppen, also die dann wirklich als erster eigentlich an diesen Dossiers arbeiten und die sind natürlich auch fundamental wichtig für Lobbyisten. Wenn da in diesen Arbeitsgruppen eine Einigkeit über diesen Bericht entsteht, dann geht es auf die nächste Ebene, da sitzen dann die Botschafter, das ist der sogenannte Coreper. Also jedes Land entsendet auch zur EU hin einen Botschafter. Ja, wir kennen das, Botschafter, man hat einen Botschafter in China, der eben Österreich repräsentiert gegenüber der Republik China. Genauso gibt es aber auch Botschafter, die Österreich repräsentieren gegenüber internationalen Organisationen, wie es die EU ist. Also das sind sehr entscheidende Fragen. Wer sitzt in diesen Arbeitsgruppen drinnen? Und hier natürlich Coreper 1, Coreper 2, die Botschaftsebene, wo dann die Dinge eigentlich meistens entschieden werden, de facto. Ja. Die gehen dann als A- oder B-Tagesordnungspunkte dann noch in den Ministerrat rein, aber der Minister lest es eigentlich selbst nicht mehr durch, worüber er abstimmt, sondern das wird auf Botschaftsebene eigentlich entschieden und darum ist natürlich der Botschafter, also der ständige Vertreter in dem Sinn, im Bereich Lobbyismus eine sehr, sehr wichtige Ansprechperson. Also das ist der Entscheidungsprozess und den versucht man natürlich jetzt als Lobbyist zu beeinflussen. Hier versucht man seine Interessen reinzubringen. Das ist jetzt nicht nur der Kommissar oder der Abgeordnete, was ich damit sagen will. Das gibt es auf vielen Ebenen, ja, auf Beamtenebenen. Man versucht da schon die eigenen Experten mit reinzubringen und dergleichen. Vielleicht kann ich einige Sachen zu den Methoden sagen. Eine Methode ist... Ich habe mal eine Studie gemacht zum Thema Sicherheits- und Verteidigungspolitik und habe mal angeschaut, wie die Verflechtungen zwischen Sicherheitsindustrie sind und EU-Abgeordneten und habe mir unter anderem die GESA angeschaut. Die GESA ist eigentlich ein gemeinnütziger Verein. Faktum ist aber, dass dieser Verein von deutschen EU-Abgeordneten gegründet wurde in Deutschland und dann diese EU-Abgeordneten, GESA ist die Abkürzung für gemeinsame, kann ich noch einmal sagen, dass ich es auch richtig sage. Und dieser Verein wurde gegründet von den EU-Abgeordneten und die laden dann Unternehmen aus der Sicherheitsindustrie, aus der Verteidigungsindustrie ein, damit sie dann als zahlungskräftige Mitglieder in diesen Verein Geld reinzahlen, die sie unterstützen und der Verein vertritt natürlich dann gemeinnützig die Interessen des Vereins gegenüber der Politik. Und meistens ist es dann halt so, dass Vereinsmitglieder aus EU-Abgeordneten dann auch an den passenden Dossiers, zum Beispiel im Sicherheits- und Verteidigungsausschuss, arbeiten. Ein klassisches Beispiel war eben Ehler. Der Herr Ehler war ein Mitglied in der GESA. Und da ist es eine ganz entscheidende Frage, war in den letzten Jahren über das EU-Budget, also wofür darf es eigentlich ausgegeben werden. Ja? Bis jetzt war es in der Europäischen Union immer so, dass man wirklich nur für zivile Zwecke dieses Geld auch verwenden darf aus dem EU-Haushalt. Und das wollte natürlich die Verteidigungs- und Sicherheitsindustrie aufschnüren. Die wollten sagen, okay, das soll auch für Dual-Use-Projekte verwendet werden. Das heißt, für Projekte, die nicht nur für zivile Sachen verwendet werden kann, sondern für zivile und gleichzeitig auch militärische Dinge. Und genau diese Dual-Use-Sache wollten die unbedingt rein reklamieren. Und natürlich hat dann der Herr Ehler, ist er hergegangen, war natürlich fleißig mit an dem Bericht, hat mitgearbeitet und es ist dann auch durchgegangen. Also mittlerweile hat man es geschafft, diese zivile Komponente und wirklich dieses Dogma eigentlich, was war, was den EU-Haushalt betrifft, aufzuschnüren und kann jetzt mittlerweile auch militärische, also sogenannte Dual-Use-Sachen in dem Fall, daraus finanzieren. Also über solche Vehicles wie Intergroups, wo sich Abgeordnete zu einem Verein oder zu einer NGO zusammenschließen, wo sie dann Unternehmen reinholen, die dann teilweise bis zu 10.000 Euro zahlen im Jahr, damit sie dann Abgeordnete exklusiv treffen können, damit sie dann von Abgeordneten natürlich auch beworben werden, teilweise auch was die Interessen betrifft. Diese sogenannten Intergroups, das ist ein sehr, sehr berühmtes und bekanntes Vehikel auch in Brüssel, wo man eben versucht, diese Unternehmensinteressen mit reinzubringen.
Aber es stimmen immer noch die Parlamentarier ab. Also
genau.
Das sind informelle Gruppen, dass ich es richtig verstehe.
Das sind informelle Gruppen, was die Rechtspersönlichkeit betrifft, haben sie im Fall der GESA im Verein. Teilweise sind sie gemeldet als belgische NGO. Das kann auch ganz ohne Rechtspersönlichkeit eine lose Gruppe sein. Die haben dann auch teilweise keine Website oder so. Also da gibt es ganz unterschiedliche Formen von Intergroups. Es gibt auch registrierte Intergruppen, die dann teilweise vom Parlament auch registriert wird. Aber das führt sehr, sehr weit. Also, aber es gibt Intergroups, das sind Gruppierungen mit unterschiedlicher Rechtspersönlichkeit, wo Abgeordnete und zahlende Unternehmen zusammenkommen und dort gemeinsame Interessen formulieren und versuchen auch die durchzusetzen. Natürlich andere klassische, ich werde jetzt nicht alle Details nennen, ein anderes klassisches Ding, was viele Unternehmen machen, ist natürlich auch zum Beispiel Beamte, die an gewissen Dossiers oder in gewissen Bereichen zum Beispiel in der Kommission tätig sind, ja, zum Beispiel für innere Sicherheit, rauszukaufen. Die gehen dann in Karenz für einige Jahre, arbeiten dann für das Unternehmen und nachdem der Gesetzgebungsprozess abgeschlossen ist, gehen sie dann wieder zurück als Beamte in die Kommission. Also dieser Drehtier. Lobbyismus, ja, das gibt's Beispiele. Dieser Drehtür-Lobbyismus, der funktioniert natürlich auch. Also wo man sich die Experten wirklich rauskauft und die gehen dann wieder zurück. Gibt's im Bereich eben, wo es Nacktscanner zum Beispiel war, eine wichtige Geschichte vor 3-4 Jahren. Da hat man dann auch wirklich teilweise Beamte eben rausgeholt. Also es gibt unterschiedliche Methoden. Wir können da gerne nachher noch ein bisschen ausführlicher drüber sprechen. Vielleicht kommen jetzt noch ein bisschen, was ist das Problem? Also das Problem, wie ich es eingangs schon gesagt habe, es ist ja legitim, dass Organisationen, Menschen, Unternehmen Interessen haben. Und es ist auch legitim, dass sie versuchen, diese Interessen durchzusetzen. Aber wir haben schon ein großes Problem auch in Brüssel. Und das ist dieses Ungleichgewicht zwischen Unternehmensinteressen auf der einen Seite und gemeinwohlorientierte Interessen auf der anderen Seite. Wenn man sich anschaut, wie viele Organisationen in Brüssel tätig sind, dann kommt man so circa auf ein Verhältnis von 5:1. Also die Frage Umweltschutz zum Beispiel, die Frage Arbeitnehmerrechte auf der einen Seite und dann haben wir die Frage natürlich von Unternehmensinteressen auf der anderen Seite. Das ist so ein Verhältnis von circa 5:1. Wie viel geben die aus? Also der Chemieverband rund oder Pharmaindustrie, sagen wir es einmal so, die Pharmaindustrie gibt in Brüssel alleine jährlich für Lobbying um die 90 Millionen aus. Der Chemieverband hat also um die 150 Mitarbeiter in Brüssel beschäftigt. Wenn man sich anschaut, wie viel die Arbeiterkammer oder die Gewerkschaft hat, ich meine, das sind dann eine Handvoll Leute und natürlich viel, viel weniger finanzielle Mittel. Ein anderes Beispiel, das dieses Ungleichgewicht sehr, sehr verdeutlicht, ist diese Larousier-Arbeitsgruppe oder Expertengruppe. Ich habe Ihnen vorher erzählt, dass der Beginn des Gesetzgebungsprozesses in diesen Expertengruppen stattfindet. Und es hat damals 2008, wie die Finanzkrise ausgebrochen ist, hat der Herr Kommissionspräsident Barroso eine solche Expertengruppe ins Leben gerufen, um eben die Banken zu regulieren und diese Finanzkrise unter Kontrolle zu bringen. Und Alter EU, eine NGO in Brüssel, hat dann eben versucht zu analysieren, wer da jetzt wirklich drinnen sitzt. Wir haben ja das Problem, wir wissen gar nicht genau, wer da drinnen sitzt. Es ist auch nicht wirklich Transparenz. Wir wissen nicht wirklich von allen Expertengruppen, welche Tagesordnung sie haben, worüber sie wirklich diskutieren, welche Entscheidungen sie treffen. Und Alter EU hat eben damals diese Studie gemacht und hat sie angeschaut. Und in dieser Larosier-Gruppe waren dann so rund, also die meisten sind dann mitgliedstaatliche Experten, das sind so 50%, aber die anderen 30-40% waren dann schlussendlich Bankenvertreter. Also wo man dann wirklich sieht, okay, in der Finanzkrise, man versucht die Finanzkrise unter Kontrolle zu bringen und dann kontrollieren die Banken sich wieder selbst. Ganz genau, also das ist dann der Spruch, der dann fällt. Also wo man dann sieht, okay, die werden überhaupt nicht paritätisch besetzt. Ja, also man versucht auch viel zu wenig jetzt unabhängige Wissenschaftler mit reinzuholen oder dergleichen, sondern man sieht schon wirklich, wie intensiv dann die Unternehmensvertreter da reindrängen und versuchen dann auch hier mitzumachen. Lösung. Vielleicht als letzter Punkt für meinen einleitenden Vortrag. Also das Entscheidende ist natürlich Wissen. Das Entscheidende ist für jeden Politiker, unabhängiges Wissen zu haben. Ich mache 100.000 Abstimmungen in einer Legislaturperiode. Es gibt ganz, ganz viele Abstimmungen über Themen, wo ich mich persönlich gar nicht gut auskenne. Ja? Da ist es natürlich entscheidend, die Frage, woher bekomme ich mein Wissen? Und es ist halt natürlich schon Praxis, dass man dann rausgeht ins Europaviertel und vielleicht beim nächsten Verband rein. Und da kriegt man natürlich ganz schön eine bunte Broschüre, wo halt dann schon die notwendigen Informationen wunderbar aufgearbeitet sind. Was wäre für mich jetzt wichtig als Lösung? Also für mich wichtig als Lösung wäre, dass zum Beispiel das Europäische Parlament Kapazitäten hätte, wo ich als Abgeordneter, zum Beispiel bei einem juristischen Dienst oder bei einem wissenschaftlichen Dienst, ganz schnell Fragen stellen kann und ganz unkompliziert und unbürokratisch diese Fragen dann auf wissenschaftlicher, juristischer Art und Weise beantwortet bekomme. Sowas existiert eigentlich nicht. Also ich als einzelner Abgeordneter kann mir jetzt nicht im Parlament unabhängig Wissen aneignen. Ich kann bei der Bibliothek anfragen, ob sie nicht schnell ein paar Recherchetätigkeiten für mich erledigen. Und dann kriege ich einen Zweiseiter, wo halt so Anhaltspunkte, ja, wir haben das und das Buch. Und da finden Sie nur diese Studie dazu bekommen. Also das hilft mir nicht. Ich brauche konkrete juristische Unterstützung, konkrete wissenschaftliche Unterstützung, damit genau dieser Einfluss von außen, dieses Wissen, das dann da reindrängt, da im Endeffekt abgeschottet wird und dass das Haus selbst unabhängiger wird. Das Gleiche ist auch mit Mitarbeitern. Natürlich, wenn so ein Chemieverband 150 Mitarbeiter hat und der versucht natürlich dann gezielt seine Interessen durchzudringen, der macht Veranstaltungen, der produziert Druckmaterial und dergleichen, dann ist natürlich auch wichtig, dass ich selbst einen Mitarbeiterstab habe, der ausreichend Kapazität hat, um eben unabhängiges Wissen auch dem Abgeordneten aufzuarbeiten und vorzubereiten. Es ist viel besser wie im österreichischen Nationalrat, also der österreichische Nationalrat hat zum Beispiel jeder Abgeordnete vielleicht einen Mitarbeiter. Wir haben schon ein größeres Budget und das ist auch gut. Aber es ist natürlich im Vergleich zu großen Verbänden und dergleichen ist es meines Erachtens noch nur immer zu gering, um wirklich gut selbstständig auch arbeiten zu können. Was kann ich noch sagen, vielleicht zu Lösungen? Ich war jetzt vor kurzem eben Mitglied in der Arbeitsgruppe zur Reform des Transparenzregisters. Also es gibt auf europäischer Ebene ein Transparenzregister, wo sich freiwillig, auf freiwilliger Basis Unternehmen, Organisationen und auch Lobbyisten eintragen dürfen. Da ist natürlich die Frage, okay, tragen Sie sie wirklich ein? Wer prüft es? Was für Angaben machen Sie? Wir haben da das Problem, dass die großen Unternehmen dann sagen, wieso sollte ich mit eintragen? Also Apple und wirklich die großen Giganten, die jetzt auch in Brüssel wirklich tätig sind, die tragen sie da gar nicht ein. Wir haben dann versucht, jetzt im Zuge dieser Reform das wirklich auch verpflichtend zu machen, dass wir sagen, okay, wer sie da nicht eintragt, der darf uns auch nicht treffen. Dafür gibt es aber auch keine Mehrheit. Also für klare Incentives, für klare Anreize, dass man sagt, okay, die Leute, die Organisationen, die sie ja wirklich hier eintragen in dieses Lobbyingregister, die müssen ja einen Vorteil davon haben. Und genau diesen Vorteil wollte ich ausarbeiten, nur da gibt es eigentlich keine Mehrheit. Also da heißt es dann vom Vorsitzenden in diesem Ausschuss, ja, diese Transparenzlobby und so, denen sollten wir nicht folgen und dergleichen. Also da gibt es einfach keine Mehrheit, dass man da wirklich konsequent auch Transparenz fordert. Der Prozess ist nicht abgeschlossen, muss ich auch dazu sagen. Es ist derzeit das Dossier im Ausschuss. Also jetzt habe ich nur versucht, Änderungsanträge einzubringen, unter anderem auch mit unterschiedlichen Abgeordneten, also mit der Evelyn Regner von der SPÖ und mit der Frau Andersdotter von den schwedischen Piraten. Also da gibt schon immer wieder Abgeordnete, die sich auch zusammenschließen und da eben versuchen, Druck zu machen. Aber es gibt eben noch nicht die kritische Mehrheit im Europäischen Parlament, dass man wirklich hier entscheidende Reformen voranbringt. Ja, vielleicht noch abschließend. Expertengruppen als Lösung habe ich natürlich schon gesagt, also die Frage, da Transparenz walten zu lassen, dass wir endlich wissen, wer da drinnen sitzt, die auch vernünftig und paritätisch besetzen. Das heißt, dass man da wirklich auch Quoten einführt, wo dann unabhängige Wissenschaftler da drinnen sitzen, Leute aus der Zivilgesellschaft und eben nicht so dermaßen einen großen Überfluss eben Unternehmensinteressensvertreter. Das wäre sicherlich auch noch ein sehr wichtiger Bereich. Gut, das wär's soweit einmal von meiner Seite. Ich hoffe, ich konnte ein paar Dinge aufklären. Ansonsten freue ich mich natürlich schon sehr über etwaige Fragen. Dankeschön.
Sie haben jetzt von mehreren Ebenen der Einflussnahme berichtet. Ist es jetzt am fertigen Gesetz nachvollziehbar, wer welche Interessen hineingebracht hat? Also es gibt um einen Entwurf, dann gibt es Änderungen, Ergänzungen, vermute
ich. Na, wir versuchen natürlich immer schon gewissen Lobbyisten auf die Spur zu kommen und zu sehen, welche Forderung und welcher Abgeordnete jetzt diese Forderung übernommen hat. Es ist ganz schwer, weil vor allem die unterschiedlichen Interessen von den Unternehmen oder von den Verbänden, das ist ja nicht so, dass die ganzen genauen Forderungen ins Internet stellen immer, damit man auch wirklich nachvollziehen kann, okay, was wollen die einzelnen Verbände und Organisationen. Teilweise ja, im Großen und Ganzen aber nein. Und vor allem der Weg, der dann gegangen wird, also das ist ja auch die nahe Verhältnis, also da fragt natürlich dann der Abgeordnetenfreund seinen Kollegen, ob er das nicht für ihn einbringen kann, weil er so ein nahe Verhältnis dann hat. Also da wird natürlich dann im Hintergrund schon geschoben, natürlich, dass ihm das halt nicht am Kopf liegt dann schlussendlich.
So, es gibt sicher eine Reihe von Fragen. Mit der ersten beginne ich hier in der zweiten Reihe, bitte.
So, geht es. Ja, ich wollte anschließen an Ihre Ausführungen, die ja schon gezeigt haben, dass eben ein Ungleichgewicht da ist. Ich habe das auch in verschiedenen Medien so gelesen, dass bei manchen Materien die Parlamentarier wirklich gesagt haben, bitte, oder gerade bei den Banken, gerade bei dem, bitte gebt uns unabhängige Experten, wir brauchen sowas, wir wollen das haben. Ich weiß nicht, ob es alle Abgeordneten gesagt haben, aber da hat es schon diese Bewegung gegeben. Bitte gebt uns mal die andere Seite, damit wir nicht abhängig sind praktisch von die Böcke, die Gärtner werden. Und das gibt's aber offensichtlich noch nicht. Und da wären gerade Ihre Initiativen, wie Sie gesagt haben, dass man da Experten hat, die praktisch dem Europäischen Parlament zugehörig sind und der Zivilgesellschaft angehören und recherchieren könnten. Also das wäre meiner Ansicht nach sehr wesentlich. Aber für mich hat es eine Sache gegeben, ich bin beruflich damit beschäftigt, dass ich zu gewerblichen Schutzrechten wie Patente etc. berate. Und da hat es einen Vorgang gegeben, der mir gezeigt hat, dass die Zivilgesellschaft sehr wohl mächtig sein kann. Da ist es nämlich gegangen um sogenannte Softwarepatente. Die sind sehr stark reglementiert und da wollte eigentlich die Industrie das aufweichen, die Kommission wollte es aufweichen, der Rat wollte es aufweichen, vor allem die starken Player Deutschland, Siemens etc. Und da hat es dann ein ganz starkes Lobbying der NGOs gegeben, direkt an die Abgeordneten, wo sie denen eben halt die Mailboxen vollgemacht haben und so halt auch telefoniert haben wahrscheinlich und alles Mögliche. Und da ist es dann 1995 tatsächlich so gewesen, dass diese sehr stark Betrieb von der Kommission und von Deutschland und Siemens und anderen diesen Akteuren betriebene Änderung nicht gekommen ist. Und seitdem ist das eigentlich nicht mehr unbedingt ein Thema. Also es zeigt sich schon, wenn es ein großes Interesse gibt und wenn entsprechend viele wirklich halbwegs unabhängige NGOs da einsteigen in den Lobbyismus, dann kann man da sehr wohl was erzielen.
Hm. Das waren zwei Fragen, soweit ich weiß. Ja. Das erste sozusagen im Bankensektor und dort, wo es um die Finanzmarktregulierung geht, dass es von zivilgesellschaftlicher Seite oder was das unabhängige Wissen viel zu wenig gibt. Das ist richtig. Das gab es vor der Krise überhaupt nicht. Zum Beispiel, dann hat es Widerstand gegeben im Europäischen Parlament und jetzt hat man dieses Finance Watch gegründet, also so eine NGO, wo man auch wirklich versucht hat, eben von zivilgesellschaftlicher Seite genau anderes Wissen auch in diesen Entscheidungsprozess mit reinzubringen. Also da tut sich was, aber ist natürlich viel zu wenig. Ja. Die andere Frage mit der Zivilgesellschaft, also es gibt ein jüngeres Beispiel, das ist ACTA. Also auch da wurde eben versucht, genau solche Unternehmensinteressen auch durchzupeitschen mit einem internationalen Abkommen. Und da war genau dieser Widerstand eigentlich der Zivilgesellschaft, der auch dann zu Demonstrationen in ganz Europa geführt hat, war schlussendlich der Meinungsumschwung. Also das hat man genau gesehen. Ja. Also ich habe mich länger mit diesem Thema beschäftigt und es war eigentlich nicht wirklich präsent bei den einzelnen Abgeordneten. Und ich kann mich noch erinnern, dann war dann dieser Moment, also dieses Wochenende, wo dann wirklich Demonstrationen in ganz Europa stattgefunden haben. Und ich habe mir dann am Montag, glaube ich, habe eine Ein-Minuten-Rede gehalten. Und plötzlich schaue ich so rum und jeder Abgeordnete spricht plötzlich von ACTA, ja, und dann jeder Abgeordnete lehnt plötzlich ACTA ab. Also diese Macht der Zivilgesellschaft, ja, die kann wirklich enorm sein, dann wenn sie geschlossen und gebündelt auftritt. Ja. Und das ist natürlich auch ein Problem, weil die Entscheidungen natürlich auch teilweise sehr schnell sind, ja, sehr flexibel. Ja. Die Leute, die hier arbeiten, sind gut vernetzt, die wissen natürlich, wo Berichte auftauchen und wo man Einfluss nehmen muss. Und bei der Zivilgesellschaft, also dieses Momentum, das man dann braucht, um Dinge zu entscheiden, ja, also so wie es bei ACTA, das kann nicht jedes Monat passieren.
Ja.
Das sind Momente, die wahrscheinlich nicht einmal jedes Jahr zustande kommen. Das kann jetzt sein, dass in diesem Jahr noch einmal zu TTIP so ein Momentum entsteht.
Was zu?
Zu TTIP, zum transatlantischen Handelsabkommen.
Ach so.
Und das kann sein, weil jetzt eben viele NGOs das als prioritäres Thema eben angenommen haben für ihre Kampagne für dieses Jahr. Aber eben solche Momente, die entstehen nicht jedes Jahr, sondern vielleicht nur jedes zweite Jahr. Und darum, ja, es ist wichtig. Also man kann viel erreichen über zivilgesellschaftliches Engagement. Aber wie gesagt, also diesen Momentum zu kreieren, ist nicht immer leicht. Und das geschieht nicht jedes Monat, sondern eher jedes zweite, jedes dritte Jahr.
Also müssten an sich zivilgesellschaftliche Organisationen oder Interessensverbände wie gerade Gewerkschaft, wie gerade das, sich mehr vernetzen und mehr Leute nach Brüssel schicken, oder?
Mehr Leute nach Brüssel schicken auf jeden Fall, vernetzen ja auch und nicht nur vernetzen, sondern gemeinsam Prioritäten setzen, glaube ich, das ist ganz wichtig. Also, dass man sich am Anfang des Jahres wirklich gemeinsam an den Tisch sitzt und sagt, okay, das ist für dieses Jahr unsere gemeinsame Priorität, dagegen oder dafür wollen wir werben und dann natürlich die ganzen Synergien ausnützen und geschlossen auftreten. Ja. Das ist sicherlich ein wichtiger
Punkt. Dankeschön.
In der letzten Reihe, bitte die Dame.
Achso, das war schon, was vor mir war. Weil die Dame hat gesagt, vor mir kommt noch jemand anderes.
Achso, dann.
Bitte. Auch zwei Fragen. Es geht um Märkte. Je größer ein Markt ist, umso interessanter ist, Einfluss zu nehmen. Ist es ein Unterschied, ob in einer Bestimmung aus Brüssel kann oder soll steht? Wenn das gleich in Wien passiert, ist das kein so großer Markt, ist nicht so intensiv, so ist interessant. Ist auch ökonomischer für die Lobby, in Brüssel an der Zentrale zu sitzen und der große Markt. Jetzt hören wir immer wieder von dem berühmten Wort Subsidiarität. Warum werden nicht mehr Entscheidungen heruntergebrochen oder auf Ebene herunter verlagert, um diesem Prinzip zu folgen? Ich habe ganz im Gegenteil den Eindruck, dass Brüssel alles, wir wollen jetzt nicht die Gurkenkrümmung anziehen, aber es gibt genug in der Richtung, an sich zieht und natürlich da den Eintritt für die Großlobby trifft. Das ist das eine. Das andere ist, Lobby gibt es also schon sehr lange. Es gibt auch Parlamente, die da sicher schon mehr Erfahrung haben. Ich denke zum Beispiel an den Kongress in Washington. Ich habe auch so ein Gefühl, dass die dort bei aller Unzulänglichkeit natürlich trotzdem radikaler vorgehen und bessere Kontrollinstanzen entwickelt haben, wie im jüngeren Apparat in Brüssel. Danke.
Vielleicht die zweite Frage zuerst. Ja, also es hat ja in Washington schon große Skandale gegeben, die immer wieder eine Reform dann auch bewirkt haben. Und dieser große Lobbying-Skandal in Brüssel, den hat es eigentlich noch nicht wirklich gegeben. Also es hat den Fall Strasser gegeben. Der hat etwas bewirkt, indem dass es jetzt einen Verhaltenskodex gibt für Abgeordnete. Also es ist jetzt definiert sozusagen, wie wir uns als Abgeordnete auch verhalten sollen. Was ist ein Interessenskonflikt zum Beispiel, ist definiert. Und wer kontrolliert das, ob es wirklich ein Interessenskonflikt ist? Und gibt es dann auch Sanktionen, wenn jemand einen Interessenskonflikt begeht als Abgeordnete? Nur das ist halt alles sehr, sehr vage. Und vor allem die Frage ist, wer kontrolliert es? Und da ist es einfach schon so, dass sich halt dann die Fraktionskollegen ihre eigenen Abgeordnetenkollegen dann kontrollieren und dementsprechend das auch nicht wirklich funktioniert. Also was wir da immer wollten, war ein unabhängiges Gremium, bestehend aus unabhängigen Wissenschaftlern, die dann wirklich auch kontrollieren, gibt es da einen Interessenskonflikt oder gibt es ihn nicht. Das wollten die dann nicht, sie kontrollieren selbst und am Schluss sagt dann der Parlamentspräsident, ja, den nehmen wir jetzt 3 Tagegelder weg oder nicht. Also es gibt nicht wirklich eine Kontrolle, eine richtige, und es gibt da nicht wirklich Sanktionsmöglichkeiten. Aber diesen, glaube ich, diesen großen Skandal, also so schlimm es auch klingt, also große Skandale, die bewirken immer irrsinnig viel. Ja? Also wenn man so etwas hat, ja, da entsteht daraus teilweise wirklich was Gutes auch. Also darum ist es auch wichtig, dass es viel Journalisten gibt, die investigativ recherchieren, die auch wirklich den Politikern auf die Fingern klopfen und wirklich auf die Fingern schauen, weil aus dieser Kontrolle heraus entsteht immer wieder was Gutes. Die erste Frage bezüglich Subsidiaritätsprinzip, das ist richtig, es gibt eine Zentralisierungstendenz, das sieht man immer wieder, wo es für gewisse Gesetzgebungsprozesse oder auch Richtlinien oder Verordnungen eigentlich nicht wirklich eine Kompetenz gibt, laut Vertrag von Lissabon. Und dann versucht man, die irgendwo in andere Artikel einzuhängen, dass man irgendwie eine Rechtsgrundlage konstruiert. Also das kommt immer wieder vor und das Problem, was wir dann haben, dass wir einen EuGH haben, der nicht wirklich dafür zuständig ist und man Entscheidungen trifft, die eigentlich immer sehr brüsselfreundlich trifft. Also was wir da vielleicht brauchen würden, wäre so ein Subsidiaritätsgerichtshof. Ja? Also wo wirklich sich der Bürger hinwenden kann und sagen, hey, sorry, das macht jetzt überhaupt keinen Sinn, dass das in Brüssel entschieden wird. Das können wir auf Gemeindeebene viel besser entscheiden und das widerspricht einfach fundamental dem Prinzip der Subsidiarität. Anderes wichtiges Instrument wäre natürlich eine klare Kompetenzabgrenzung. Ja, also die Frage, worüber darf eigentlich die Europäische Union entscheiden? Da gibt es eine Flexibilitätsklausel, die dann immer wieder Kompetenzen anzieht nach Brüssel, aber es gibt keinen klaren Katalog, wo man sagt, okay, darüber entscheidet Brüssel und darüber dürft es nicht entscheiden. Ja. Also diese Kompetenzabgrenzung funktioniert auch nicht wirklich gut.
Danke, ja. Die Dame in der letzten Reihe. Ja.
Mir ist gleich am Anfang noch einmal die Frage gekommen als Beispiel. Sie haben vorher gesagt, Kommissionspräsident Barroso hat die Expertengruppe zusammengestellt im Zusammenhang mit der Finanzkrise. Noch einmal konkret, heißt das, er ist jetzt schuld, blöd gefragt, dass die so zusammengesetzt ist, wie Sie es beschrieben haben, oder unter welchen Einflüssen steht er, wenn er da so viel Banken reinnimmt und nichts anderes? Oder habe ich das überhaupt falsch verstanden?
Nein, das haben Sie nicht falsch verstanden.
Da ist ja, der Herr Barroso selbst schuld.
Ja.
Also er hat wirklich die volle Entscheidungsfreiheit gehabt, wenn
über
er da reinnimmt.
Über die Larosier-Arbeitsgruppe, ja. Das okay. War sein Baby.
Okay, ja, das war, wollte ich jetzt nur noch
genau.
Wissen.
Genau. Okay. Okay. Klares Ja.
Danke. In der zweiten Reihe bitte. Ja,
Hans Riedler, ihr 3 kurze Fragen. Wer von diesem Triumvirat...
Ach, Entschuldigung.
Ja. Wer von diesem Triumvirat trifft die letzte Entscheidung? Das ist mir noch nicht klar. Die zweite Frage, wie laufen da die Abstimmungen? Gibt es da auch so etwas wie einen Fraktionszwang? Oder kann da jeder Abgeordnete seine Position wirklich ehrlich vertreten? Und die dritte Frage, wie geht es einem wie Ihnen als unabhängigen fraktionslosen Abgeordneten? Was haben Sie für Einflussmöglichkeiten?
Gute Frage. Entscheidungsablauf. Das ist nicht immer ganz leicht zu erklären, weil es natürlich aufs Thema drauf ankommt. Also um welches Thema geht es wirklich, um welchen Inhalt geht es und dementsprechend ist auch dann der Entscheidungsprozess unterschiedlich. Also es kann sein, dass das Europäische Parlament jetzt nur Anhörungsrecht hat und eigentlich nicht mitbestimmen darf und dann im Rat die Entscheidung schlussendlich getroffen wird. Es kann aber auch sein, und das ist meistens eigentlich der Fall, dass das klassische Mitentscheidungsrecht gilt. Das heißt, das Europäische Parlament und der Rat entscheiden dann gleichwertig. Also grundsätzlich kann man sagen, Europäisches Parlament und Rat entscheiden dann schlussendlich. Nur, dann gibt es auch wieder Ausnahmen. Jetzt kennt vielleicht jeder die Geschichte von diesem Olivenölkännchen. Ich weiß nicht, ob Ihnen die geläufig ist. Also, dass im Restaurant auf den Tischen sozusagen mit diesen Olivenölkännchen, dass die nicht mehr da stehen dürfen. Und wie ist das eigentlich zustande gekommen? Also wir im Europäischen Parlament haben das eigentlich nie entschieden. Bei uns ist nie ein Text reingekommen, wo Olivenölkännchen drinnen steht. Im Rat auch nicht. Wieso nicht? Was passiert da? Also es gibt die Möglichkeit, in einem Gesetzgebungsprozess für Dinge, die jetzt sehr technisch sind zum Beispiel, ja, Artikel 290 und 291 zu bedienen. Da geht es eigentlich so um gewisse Durchführungsbestimmungen, sage ich mal, wo dann die kleinen Details ausgearbeitet werden von Experten. Da werden dann von den Mitgliedstaaten Experten in Expertengruppen entsandt und die entscheiden dann darüber, wie man das eine oder andere auslegt, wie man das ergänzt oder ändert. Also nur in kleinen Details. Und genau in solchen Arbeitsgruppen, in solchen Expertengruppen ist dann dieses Olivenölkännchenverbot entstanden. Ja? Obwohl wir eigentlich da nie wirklich entschieden haben drüber. Ja? Wir waren dann selbst überrascht, wie wir das dann in der Zeitung gelesen haben und so, Olivenölkännchen, wo kommt das jetzt her? Da haben wir selbst dann erst einmal recherchieren müssen, wie das dann entstanden ist. Und also es kann dann teilweise sein, weil eben die so eine Kompetenz dann auch bekommen, die sind die Durchführungsbestimmungen, diesen Delegated Acts, diese Expertengruppen, dass sie dann mehr oder weniger richtige Entscheidungsgewalt auch haben in kleineren technischen Fragen. Also das ist nicht immer leicht, kommt aufs Thema drauf an und kommt dann natürlich darauf an, was für Entscheidungen Sie dann wirklich meinen. Das ist einmal zur ersten Frage. Die zweite Frage war bezüglich Fraktionszwang. Also das Europäische Parlament, vielleicht darf ich da ein bisschen länger ausholen, also das ist nicht zu vergleichen mit dem österreichischen Nationalrat. Also was die Professionalität betrifft, was die Transparenz betrifft, was auch das politische Klima und die politische Kultur betrifft. Also es ist sehr technisch, aber ich glaube, es wird sehr seriös und anständig miteinander gesprochen. Und es gibt dieses klassische Hickhack, also wenn man sich eine Nationalratssitzung anschaut im Plenum, also ich schaue mir die ganz ungern an, muss ich sagen, ja, weil das wirkt immer so ein bisschen wie clownesk. Ja. Also ich weiß nicht, also mich spricht es nicht an persönlich. Und im Europäischen Parlament finde ich schon, dass das Niveau besser ist, also die Gesprächskultur ist besser und dementsprechend ist das auch mit dem Clubzwang. Ja? Also so etwas gibt es eigentlich nicht im Europäischen Parlament. Dazu sind auch die einzelnen Fraktionen zu unterschiedlich in ihren Meinungen, weil die Fraktionen schließen natürlich irrsinnig viele unterschiedliche nationale Parteien zusammen, die in sich natürlich auch unterschiedliche Interessen haben. Dann kommt noch hinzu, dass die aus unterschiedlichen Mitgliedstaaten kommen. Ja? Also innere Sicherheit zum Beispiel aus Spanien oder aus Irland, die haben natürlich andere sicherheitspolitische Interessen, wie zum Beispiel jetzt ein sozialdemokratischer Abgeordneter aus Österreich. Also es kommt immer wieder vor, dass die Fraktionen nicht geschlossen abstimmen, sondern einfach entlang der persönlichen Meinung des einzelnen Abgeordneten. Die dritte Frage jetzt sozusagen war, was kann ein Fraktionsfreier in dem Fall bewirken? Viel. Es gibt ja für jeden Abgeordneten ist gleich, wie viele Abgeordnete er überzeugen muss, damit er die Mehrheit hat. Also das Problem ist für jeden Abgeordneten dasselbe. Und dadurch, dass dieser Clubzwang nicht funktioniert, funktioniert aber dafür natürlich das Netzwerken und die Zusammenarbeit über Fraktionsgrenzen hinweg zu gemeinsamen Interessen und zu gemeinsamen Themen sehr gut. Also ich kann zum Beispiel im Bereich Netzpolitik oder Datenschutz oder dergleichen, also da weiß ich schon, mit wem ich jetzt zum Beispiel bei den Linken, bei den Grünen, bei der ALDE, bei der EPP reden muss, damit man dann Mehrheiten formt. Ja. Das könnte man sich wahrscheinlich so im Nationalrat gar nicht wirklich vorstellen, weil der Nationalrat mehr oder weniger ausgeschaltet ist durch diese klare Trennung Regierungsparteien und dann Opposition. Ja. Das gibt es ja auch nicht im Europäischen Parlament. Also es gibt da jetzt nicht so klassisch diesen Good Cop und Bad Cop auf der anderen Seite, die sich dann hartnäckig in Front gegenüberstehen, sondern es gibt unterschiedliche Interessen, also teilweise gegen die Kommission, gegen Parlament, Parlament gegen Rat, Parlament gegen Mitgliedstaaten, wo sie dann Gemeinsamkeiten im Parlament formen, aber im Parlament nicht so diese klassische Trennlinie passiert, wo man gegeneinander arbeitet, sondern teilweise gemeinsam gegen Interessen vielleicht aus dem Mitgliedstaat, gegen Interessen der Kommission, und darum funktioniert es auch als Fraktionsfreier eigentlich relativ gut, um hier ja auch Mehrheiten zu beeinflussen. Es gibt Nachteile aus Fraktionsfreiheit, das möchte ich natürlich nicht leugnen, zum Beispiel die Frage, ob man Berichterstatter werden darf. Ja? Also wer kriegt die großen Berichte? Diese Frage wird natürlich nach dem Dehaene-System vergeben. Das heißt, die größte und stärkste Fraktion kriegt natürlich die meisten Berichte, das ist klar. Und dann kommen wieder diese Koordinatoren im Ausschuss im Spiel, die dann sich natürlich die coolsten und tollsten Berichte an den Nagel reißen. Und erst dann natürlich die kleineren Parteien, die stehen dann unten und können dann meistens nur die Krümeln sozusagen aufklauben. Was aber dagegen auch widerspricht, ist die Tatsache, dass auch jeder einzelne Abgeordnete in jedem Ausschuss zu jedem Dossier Änderungsanträge einbringen kann. Also ich kann mir zu jedem Bericht kann ich Änderungsanträge einbringen, Mehrheiten suchen für diesen Änderungsantrag und dann wirklich diesen Bericht auch bearbeiten und beeinflussen. Also es gibt Vor-, gibt Nachteile, aber wie gesagt, die Mehrheit ist immer die gleiche Anzahl von Abgeordneten schlussendlich.
Bitte. Herr Ehrenhaus, hier. Ich wollte Sie fragen, kennen Sie den Film Brussels Business?
Friedrich Moser, ich kenne den Regisseur, ja.
Ja, okay.
Netter Kerl.
Ich habe diesen Film gesehen. Ja. Ich weiß nicht, ob es mittlerweile eine deutsche Fassung gibt. Ich habe ihn noch auf Englisch gesehen mit Untertiteln.
Das weiß ich nicht.
Auf jeden Fall ist er für mich total schockierend und vor allem in der Richtung, dass ich mir denke, was ist da alles nur an Farce, was da an EU-Politik passiert, weil im Hintergrund die Wirtschaft die Strippen zieht und ganz klar ihre Interessen vertritt und ganz klar sagt, im Wesentlichen ist die Europäische Union ein wirtschaftliches Projekt und alles andere macht man halt nebenbei noch ein bisschen, aber im Wesentlichen geht es darum, Wirtschaft voranzutreiben, sind Großkonzerne dahinter, damit Wirtschaft läuft und damit Großkonzerne gut abzocken können bei der ganzen Sache. Und das nehme ich, und da spreche ich jetzt für Attac, ganz klar wahr, dass ganz klar in die Richtung immer wieder Sachen passieren. Sag nur Wettbewerbspakt, sag nur TTIP, Sie haben das selbst gesagt, Freihandelsabkommen mit der zwischen der EU und den USA. Ich habe eine Unterschriftenliste hier, ich mache Lobbying hier. würde euch einladen, da zu unterschreiben, geht noch diese Woche, dann gibt Attac das an das an den Nationalrat weiter, um ganz klar zu sagen, es muss hier eine Öffnung dieser Scheinverhandlungen, dieser Verhandlungen im hinter verschlossenen Türen geben. Also meine Frage konkret, ich orte wirklich sehr stark die EU als ganz klar wirtschaftliches Projekt und man muss nur anschauen, wie die Troika momentan agiert. Ich glaube, da müssen wir europäischen Bürger und Bürgerinnen uns ganz klar auf die Füße stellen und hier sagen, eine solche Art der EU-Politik, gegen die wehren wir uns, sondern wir wollen ein Europa anders.
Danke.
Und
wir haben ihn ja nicht eingeladen.
Da bin ich ganz klar dahinter, dass wir hier wieder ganz klar zeigen, in welche demokratiepolitischen Schwierigkeiten Europa momentan rutscht. Eben, wenn wir uns nur ausliefern dem Wettbewerbspakt und nur mehr oder weniger die Vorgaben der Troika vollziehen können.
Ich glaube, ich weiß, was die Frage war. Die Frage war zum Beispiel, also dieser Geburtsfehler der Europäischen Union und wie kann man diesen Geburtsfehler korrigieren oder war es überhaupt ein Geburtsfehler? Ja? Also natürlich, um die Europäische Union zu gründen, hat man natürlich als erst eine Wirtschaftsgemeinschaft geformt oder in gewissen wirtschaftlichen Bereichen sich zusammengeschlossen und eine Gemeinschaft geformt. Und das Projekt selbst an diese Europäische Union ist dann immer gewachsen und es war eigentlich immer ein Binnenmarkt. Also diese klassischen Freiheiten, diese vier, die sind immer im Vordergrund gestanden und es ist eigentlich nie gelungen, dass man diese Europäische Union dann wirklich zu einer politischen oder sozialpolitischen Union auch umwälzt, wo man dann auch wirklich sagt, okay, wie ist das jetzt mit einer gemeinsamen Lohnpolitik zum Beispiel? Wie ist das jetzt mit einer gemeinsamen Steuerpolitik? Also könnten wir jetzt zum Beispiel gemeinsam auf europäischer Ebene eine Vermögenssteuer einführen? Genau solche Sachen funktionieren nicht. Ja? Also die wirtschaftspolitische Komponente im Entscheidungsprozess der Europäischen Union ist die dominante Komponente, das ist richtig. Und das entsteht schlussendlich, ist aus der Geburt mehr oder weniger mit rausgewachsen und es hat sie nie wirklich korrigieren lassen. Ist jetzt die Frage, war das jetzt der falsche Weg, um so eine Gemeinschaft zu schließen? Ich habe da ehrlich gesagt keine klare Antwort drauf, weil natürlich diese Wirtschaftsgemeinschaft als Integrationsmotor natürlich sehr gut funktioniert hat. Ja. Also wenn man es als erstes über den politischen Weg gegangen wäre, würde es wahrscheinlich nicht oder hätte es nicht wirklich funktioniert. Also das Problem ist eher, dass wir es in diesem Turnaround einfach bis jetzt noch nicht geschaffen haben. Und an diesem Turnaround müssen wir jetzt arbeiten. Und wenn wir dann nicht bald und zügig auch wirklich machen mit einem gemeinsamen Bürgerkonvent, wo wir die Leute mitnehmen, wo wir sie gemeinsam entscheiden lassen, wo wir sie gemeinsam an diesem Projekt Europäische Union auch wirklich bauen lassen, dann habe ich ehrlich gesagt große Zweifel daran, dass dieses Projekt wirklich auch nachhaltig funktionieren kann, weil der Unmut, der steigt zunehmend. Und die Frage, die große Frage, die wir uns natürlich stellen müssen, was ist mit diesem Unmut, also mit der Finanzkrise und all den Dingen, die jetzt da passiert sind in der letzten Zeit, dass Banken gerettet werden und auf der anderen Seite eben die Austeritätspolitik betrieben wird, wo Krankenhäuser geschlossen werden, wo Sozialleistungen gekürzt werden, wo all diese sozialstaatlichen Maßnahmen zurückgestraubt werden, nur damit man dann die Banken mit Tausenden von Milliarden schlussendlich retten kann. Also diese Politik, die führt in eine Sackgasse und die formt einen irrsinnigen Unmut bei den Leuten. Und jetzt ist die entscheidende Frage, was passiert mit diesem Unmut? Also inwiefern gestaltet dieser Unmut unser zukünftiges politisches System? Und da gibt es natürlich schon klare Tendenzen, die man gesehen hat. Ja? Also man sieht es in Frankreich, Front National, Le Pen, man sieht es in Österreich mit der FPÖ. Also es gibt die Tendenz, dass die Menschen aus ihrem Unmut heraus zu autoritären, menschenverachtenden und nationalistischen Politikern wieder zulaufen und denen Glauben schenken und glauben, dass die Lösung anbieten. Ja? Aber ich glaube, dass das ein sehr, sehr gefährlicher und falscher Weg ist. Und darum ist es einfach wichtig, dass man da einen Gegenpol auch setzt und eben versucht, genau diesen Unmut auch wieder in Zuversicht zu wandeln. Weil es ist möglich, dass wir die Dinge gestalten. Wir haben es selbst in der Hand. Wir müssen einfach uns nur besser vernetzen. Wir müssen die Dinge in die Hand nehmen. Wir können Dinge selbst verändern. Das ist alles nicht Gott gegeben, so wie uns das politische System vorgesetzt ist, sondern wir können selbst gestalten.
Ist da nicht auch, sind da nicht auch Nationalstaaten und oder nationale Parlamente gefordert, zu einem Bekenntnis auch Kompetenz abzugeben? Weil Sie zum Beispiel gesagt haben, Steuern liegen nicht in der EU-Hoheit. Das bräuchte doch zuerst ein Bekenntnis, wir geben diese Kompetenz nach Brüssel ab. Und das ist was, was schwierig umzusetzen ist in der öffentlichen Meinung, ist mein Eindruck.
Also man darf natürlich jetzt in dieser Situation, macht es natürlich keinen Sinn, jetzt die Kompetenzen raufzuschieben. Ja? Also es gibt ja drei Ebenen, wenn wir über die Europäische Union sprechen. Die erste Ebene ist, wie funktioniert der Entscheidungsprozess? Und da hat man natürlich ganz klar gesehen, dass der einfach nicht transparent und demokratisch derzeit funktioniert. Also da geht es um, was hat das Parlament für Rechte, was passiert zum Beispiel im Rat, in den Hinterzimmern, dass Gewaltenteilung ausgehoben wird. Also wir haben so einen klassischen postdemokratischen Exekutivföderalismus derzeit als Europäische Union. Und dem jetzt sozusagen noch mehr Kompetenzen zu geben, bevor man den demokratisiert, wäre ja eigentlich der falsche Weg. Ja, und das ist bis jetzt aber auch immer passiert. Also man hat Brüssel, bevor man den ersten Schritt gegangen ist, also die Demokratisierung der Entscheidungsprozesse, hat man denen immer mehr Kompetenzen gegeben, aber man hat das Grundproblem nicht gelöst. Also man muss ansetzen mit einem gemeinsamen Konvent, dass man die Entscheidungsprozesse demokratisiert und dann können wir darüber reden, welche Kompetenzen wirklich die Europäische Union hat und dazu braucht es natürlich einen klaren Kompetenzkatalog. Da ist natürlich auch die Frage, dass Kompetenzen dann auch abgegeben werden, aber halt erst in einer Situation, wo das auch wirklich legitimierbar ist und vertretbar ist.
So, da hinten gibt es schon seit längerem eine Frage, bitte.
Ja, die Erklärung vorher hat ja schon ein bisschen was an der Antwort auf meine Frage vorweggenommen, aber meine Frage ist nur, inwiefern hat das was mit Demokratie zu tun und wie kann es überhaupt sein, dass eine einzige Person wie dieser Kommissionspräsident das alleinige Recht hat, die Experten, die de facto die Gesetze schreiben, einzusetzen. Der kann auch belieben irgendwelche Leute auswählen, die dann, also wo wieder auf ihrem Einfluss genommen wird, als einzige Person. Wie kann das sein, dass der das allein entscheiden kann, dass die eingesetzt werden?
Das ist eine längere Frage. Spielen wir doch den Entscheidungsprozess nochmal durch. Also die Frage ist es jetzt demokratisch oder nicht? Habe ich das richtig verstanden?
Ja,
das
ist genau.
Nicht nur wenn das Expertengruppen, sondern spielen wir den Entscheidungsprozess einmal durch. Also was ist Demokratie? Demokratie soll doch heißen, dass man die Leute so weit als nur irgendwie möglich am politischen Entscheidungsprozess mit einbindet und partizipieren lässt. Also das ist mein Demokratieverständnis kurz in einem Satz. Und dann schauen wir mal an, sozusagen, wo jetzt die Leute in der Europäischen Union auch wirklich mitsprechen dürfen. Fragen wir doch einmal bei der Kommission, die sehr wichtig ist, das Initiativrecht hat, die entscheidet schlussendlich, wann ein Gesetzgebungsprozess in Gang geht. Schauen wir uns doch einmal an, wer ist denn unser Kommissar, der Herr Hahn? Okay, Frage an Sie, haben Sie mitbestimmt, dass der Herr Hahn Kommissar wird? Wissen Sie, wer das bestimmt hat, wer das entschieden hat? Hat es da ein Hearing gegeben für den Herrn Hahn, wo sich Bürger beteiligen haben können und Fragen stellen haben dürfen?
Ich glaube, ein Hearing im Parlament, aber schon im Europäischen Parlament.
Hat's ja, im Europäischen Parlament, ja, natürlich. Aber haben Sie auch mitreden dürfen? Na gut, ist doch klar. Also, dieser Herr Hahn wird ausgemauschelt in Wien, ja. Da brauchen wir uns nichts vormachen. Das bestimmen die zwei Regierungsparteien und der eine sagt, okay, Sie kriegen den ORF-Chef und wir kriegen den EU-Kommissar. Das wird irgendwo in einem Hinterzimmer ausgemacht. Also das ist nicht mein Demokratieverständnis. Und dann wird der Herr Hahn nach Brüssel geschickt und der nächste wird der Herr Spindlecker sein wahrscheinlich. Weil er bei der EU-Wahl verliert und dann einen neuen Job braucht. Gut, dann die Frage beim Rat. Also wenn wir gerade weitergehen jetzt sozusagen mit dem Entscheidungsprozess. Wissen Sie, wer der Minister ist und haben Sie mitgesprochen, wer Minister wird? Haben Sie die Frau Karasin gewählt? Kennen Sie die? Also ich habe die nicht gewählt, die Frau Karasin. Ich habe auch nicht gesagt, dass sie Ministerin werden soll. Wissen Sie, wo das entschieden wurde? Also ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich kann da jetzt nur mutmaßen. Das kann ich jetzt nicht vor laufender Kamera machen. Aber auf jeden Fall, wir wissen es nicht. Wir haben nicht mitgeredet und wir haben auch nicht mitreden dürfen. Also wir wissen auch nicht, wer da drinnen sitzt. Wir haben den auch nicht gewählt. Ja. Okay, und jetzt haben wir das Europäische Parlament. Da haben wir jetzt natürlich über 700 Abgeordnete und von den Österreichern sind halt jetzt nur noch mal 19 da drinnen. Das heißt, die Prozentzahl, die sozusagen der Österreicher dann auch wirklich wählen darf oder Einfluss hat auf dieses Parlament, die liegt wahrscheinlich irgendwo bei diesen, jetzt muss ich raten, aber es sind so 2%. Ja. Also Sie dürfen bei 2% der Abgeordneten im Europäischen Parlament, dürfen Sie mitsprechen, wer da drinnen sitzt. Und jetzt noch einmal zu der Frage, ob das demokratisch ist. Also für mich, ja, und das mache ich ein bisschen Wahlwerbung, nein, ist es nicht demokratisch. Also das kann so nicht funktionieren. Und wenn dann die Menschen wirklich angefressen sind, wenn sie einen irrsinnigen Unmut haben über die Europäische Union, dann darf man sich einfach auch nicht wundern, weil wenn man sie nicht mitreden lassen darf, also wenn man sich nicht mitreden lässt, wenn man sie nicht mit einbindet in den Entscheidungsprozess, dann kriegt man auch keine Legitimation zusammen für diese Entscheidungen, die man dann auch trifft. Und dann braucht man sich nicht wundern, wenn der Unmut, was die Europäische Union betrifft, einfach immer wächst und wächst.
Bitte, in der zweiten Reihe. Ja, ich habe auch im Anschluss an Ihre Ausführungen noch einmal eine Frage, wie sich das vergleicht mit der klassischen Gewaltentrennung. Weil für mich ist die Kommission irgendwo so die Exekutive. Bei der Legislative ist mir jetzt schon immer ganz klar, ist das jetzt das Europäische Parlament und der Rat gemeinsam oder ist es nur das Europäische Parlament? Und die juristische Gewalt hat ja der Europäische Gerichtshof, nehme ich an. Aber gerade bei der Legislative ist mir jetzt nicht klar, ist es das Europäische Parlament alleine quasi oder ist da der Rat auch mit dabei?
Ja. Also richtig ist, legislative Kompetenz, Europäisches Parlament und der Rat. Die entscheidende Frage ist natürlich, wer sitzt jetzt im Rat? Und da kommt es natürlich jetzt ein bisschen knifflig, ja, weil das ist ja eigentlich die nationale Exekutive.
Ja. Ja.
Also es fährt die nationale Exekutive dann nach Brüssel und spielt dort Legislative, was natürlich schon ein bisschen das Gewaltenteilungsprinzip, was ja eigentlich so ein bisschen ein fundamentales Teil ist in der Demokratie, aushebelt. Ja. Also da haben wir natürlich ein großes Problem. Also da sitzt jetzt die
Exekutive. Aber wahrscheinlich ist das der nationale Vorbehalt gegen eine tatsächliche Europäisierung.
Nein, weil da muss man natürlich auf zwei Ebenen denken. Also das ist der Entscheidungsprozess, ja?
Ja.
Und durch einen Entscheidungsprozess haben Sie einmal de facto nicht wirklich Macht. Weil wenn Sie jetzt entscheiden, alle gemeinsam, ob mein Hosenknopf rot oder blau ist, haben Sie keine Macht. Ja? Es ist jedem egal. Also die Macht kommt ja eigentlich durch die Kompetenz.
Mhm.
Ja, und wenn es Kompetenz gibt, dann als zweiten Schritt der Entscheidungsprozess. Ja? Und drum bin ich eigentlich der Meinung, das Ding kann man ersatzlos streichen da. Ja, braucht man nicht. Rat können wir streichen.
Sollte das Europäisches Parlament die Funktion haben.
Genau, also diese Leute, also diese nationalen Interessen können wir gerne als zweite Kammer im Europäischen Parlament, das sind 9 Ministerräte, genau, da kommen eben dann die nationalen Minister zusammen. Und darüber natürlich die Staats- und Regierungschefs, die dann tagen. Aber den kann man ja ersatzlos streichen. Also wir wissen auch nicht, also ich kann Ihnen sagen, wir wissen auch nicht, was die genau machen da. Ja? Auf der einen Seite entscheidend ist eh schon die Botschafter, auf der anderen Seite wird da nicht öffentlich diskutiert da drinnen. Also ich habe einmal eine Untersuchung gemacht, die ist jetzt schon ein bisschen länger her, habe mir die ganzen Tagesordnungen angeschaut von 2008 und 2009 und habe mir angeschaut, wie viele von diesen Tagesordnungspunkten wirklich öffentlich diskutiert werden. Also da gibt es ja Ministerräte, da komme ich nicht einmal auf 1% der Tagesordnungspunkte, die wirklich öffentlich diskutiert werden. Also das ist ein geschlossener Verein von Exekutivvertretern, die hier Legislative spielen, hinter verschlossenen Türen. Ja? Und das ist ein riesengroßes Problem.
Bitte das Mikrofon.
Ja, Entschuldigung, wie ist das jetzt bei der Ukraine, es waren ja die Außenminister beisammen, haben die nicht Entscheidungen getroffen?
Die haben sich heute getroffen, glaube ich. Ich war halt den ganzen Tag unterwegs, seit 6 in der Früh. Ich kann Ihnen das gar nicht sagen, was da beschlossen wurde. Ich müsste selbst mich erst schlagen. Ja, natürlich können Sie Entscheidungen treffen. Ja,
selbstverständlich. Vielleicht aber ein positiver Aspekt, den ich gesehen habe, war ja auch, dass man jetzt eigentlich mit der Wahl der Partei oder zumindest der Europäischen Sozialistischen Partei beziehungsweise Europäische Volkspartei, dass man praktisch damit indirekt auch den Kommissionspräsidenten wählt, weil die haben sich ja geeinigt darauf, dass also von sozialistischer Seite der Martin Schulz gewählt wird, wenn sie die Mehrheit haben im Parlament.
Schauen Sie,
das erachte ich schon als eine gewisse Verstärkung des Einflusses.
Ja, da müssen Sie jetzt einmal ein großes Vertrauen haben, dass das auch wirklich so ist, weil Sie müssen natürlich da Artikel 17 lesen, des Vertrags von Lissabon, und da steht drinnen, dass der Rat das Vorschlagsrecht hat und dass er die Wahl berücksichtigen wird. Also das ist, was formal gesehen trifft, was auf dem Papier steht, ist es auf sehr, sehr wackeligen Beinen. Also schauen wir mal an, was da am Schluss dann rauskommt und schauen wir mal an, ob sie sich wirklich auch daran halten. Aber juristisch gesehen ist es auf ganz, ganz wackeligen Beinen, dieses Konstrukt. Ja.
So, da hinten gibt es aber, ich möchte nur kurz mal einwerfen, die Diskussion um einen Rat, der ersatzlos zu streichen ist, erinnert ein bisschen an die Diskussion, die es ja auch in der Innenpolitik gibt, ein Zweikammerparlament, wo von der mindestens eine Kammer manchmal von mehreren Seiten angezweifelt wird. Die Diskussion gibt es in Österreich. Ich glaube, es gibt es in ähnlicher Form auch in Deutschland. Ist es vergleichbar, ein Zweikammerparlament, wo eben die zweite Kammer, der Rat, die Kammer der Nationalstaaten, stärker ist als bei uns am Bundesrat? Aber ist es vergleichbar? Vom Auftrag, vom Konstrukt?
Also es gibt unterschiedliche Konzepte natürlich, wie man die Kompetenzen der einzelnen Kammern regelt. Es gibt da jetzt auch keinen fixfertigen Vorschlag, wie man das macht. Das kann man so oder so regeln. Also es kommt darauf an, wie man es macht und wie man die Kompetenzen verteilt.
Okay. Bitte, da hinten.
Es ist vorhin angesprochen worden, der geschlossene Zirkel, da beim Ministerrat, aber da zumindest das EU-Parlament noch ein bisschen was mitzureden. Noch schlimmer ist eh vorhin schon angesprochen worden, das TTIP, das Transatlantische Abkommen, Investmentsabkommen, Investitionsschutzabkommen zwischen EU und USA. Da weiß man bis jetzt nicht genau, wer da verhandelt von europäischer Seite. Und es hat massive Auswirkungen, dieses Handelsabkommen. Es ist vorhin das ACTA schon gefallen, das ist auch wieder drinnen. Es sind viele, viele Sachen, die schon einmal beabsichtigt wurden von Industrie, Großkonzernen, und das kommt neuerlich aufs Tableau. Die Unterschriftsliste geht durch. Von Achim Linz wollen wir auch eine entsprechende Informationsveranstaltung noch jetzt im Frühjahr dazu machen, dass da wirklich einmal aufgeklärt wird, was da drinnen ist. Meine konkrete Frage jetzt an den EU-Abgeordneten: Was weiß jetzt die EU oder des Europaparlaments über diese Verhandlungen beziehungsweise die einzelnen Abgeordneten?
also ich weiß nicht, ob jeder weiß, was TTIP ist.
Ja, das Freihandelsabkommen und da fallen verschiedene Sachen darunter.
Ja, okay, gut. Weiß jeder. Ist gut. Es gibt, soll ich da vielleicht mehr dazu sagen zu dem TTIP?
Wie viel Zeit haben wir noch? Wir haben noch 25 Minuten, okay, und sicher nur drei Fragen.
Gut, also die Frage ist ja natürlich schon, wie wir die Globalisierung regulieren. Und die Globalisierung, wie wir sie kennen, die gibt es jetzt schon seit 160 Jahren. Die ist ja jetzt nicht unbedingt neu. Aber wo ich sehr wohl der Meinung bin, ist, dass man Globalisierung in einem politischen, gemeinwohlpolitischen Rahmen regulieren muss. Und TTIP ist halt genau das Gegenteil. Da versuchen sozusagen große transnationale Konzerne, die Hürden der Nationalstaaten und der Demokratie zu umgehen, um ihre Interessen dann durchzusetzen, in unterschiedlichen Bereichen. Da geht es dann um Standardsetzungen in ganz verschiedenen, unterschiedlichen Bereichen. Und das große Problem, und das ist das, was der Herr natürlich auch angesprochen hat, dass die Verhandlungen über so ein Freihandelsabkommen dann schlussendlich auch noch in hinter verschlossenen Türen stattfinden, dass das Europäische Parlament da nicht wirklich mit einbezogen wird und noch dazu, dass ganz viele Unternehmensinteressensvertreter aber dann doch an diesen Verhandlungen partizipieren dürfen. Ja. Und jetzt zu Ihrer Frage. Wir wissen auch nicht viel mehr als die Leaks, die draußen sind. Es gibt eine Arbeitsgruppe im Europäischen Parlament, die hin und wieder Einblicke bekommt, die aber nicht drüber reden darf, über den Verhandlungsstand. Also mein Abgeordnetenkollege, der jetzt in dieser Arbeitsgruppe drinnen ist und dann hin und wieder Einblicke bekommt, darf sich dann im Ausschuss aber nicht mit mir darüber unterhalten, weil schlussendlich die Unterlagen Verschlusssache sind. Ja? So entsteht keine Debatte im Europäischen Parlament und wir können uns eigentlich nicht wirklich austauschen. Also was ich dann erfahre, das sind dann Presseartikel, das sind dann Sachen, die eben geleakt werden im Internet, wo Dinge dann wieder rauskommen und dergleichen, aber darüber hinaus bin ich nicht viel schlauer als Sie.
Bitte, dahin.
Ja. Was Sie zuerst erzählt haben über das Europäische Parlament, habe ich mir gedacht, klingt ja demokratiepolitisch, philosophisch ja ganz gut. Also irgendwie, ich habe mir jetzt gedacht, wenn man jetzt ein Riesenproblem hat und alles ganz schrecklich ist, ist es ja auch wichtig zu schauen, wo gibt's Ressourcen. Und irgendwie habe ich mir gedacht, wie Sie das beschrieben haben, im Unterschied zum österreichischen Nationalrat, das klingt ja ungefähr so, wie man sich vorstellt, dass das laufen soll. Da redet man miteinander, da gibt's nicht diesen Clubzwang und so weiter. Das klingt ja ganz vernünftig. Und jetzt ist die Frage, kann man das als Ressource hernehmen und muss nur schauen, wie weit, was muss man tun, damit das sozusagen auch mehr Kompetenz kriegt? So habe ich das verstanden, das Europäische Parlament. Ne? Kann man das so sehen? Und Sie haben jetzt gerade auch was beschrieben, was ja wiederum deutlich macht, warum, obwohl die Leute miteinander reden, das ja letztendlich wieder keine Konsequenzen und Kompetenz hat. Das ist ja dann schon wieder...
Also das Europäische Parlament hat jetzt über die letzten Jahrzehnte natürlich immer an Kompetenzen gewonnen. Das ist richtig. Das ist gut. Selbstverständlich ist gut. De facto ist es aber immer noch nicht so stark, wie es sein könnte. Also die Frage des Initiativrechts zum Beispiel. Also es ist bei nationalen Parlamenten in den Niederlanden können einzelne Abgeordnete zum Beispiel einen Gesetzgebungsprozess in Gang bringen. Ja? Also das ist ja ein entscheidendes Faktum. Ja? Also das ist ein entscheidendes Machtfaktum, dass ich sagen kann, hallo, wir beginnen jetzt einen Gesetzgebungsprozess. Wenn ich das sagen darf, ja, dann habe ich sehr, sehr viel Entscheidungsmacht. Und das kann das Europäische Parlament zum Beispiel nicht. Wir können Initiativberichte verfassen, ja, da schreiben wir dann ganz viele tolle Dinge rein, die wir alle haben wollen. Und am Schluss müssen wir aber warten, bis die Europäische Kommission dann sagt, ja gut, jetzt passt es uns aber und jetzt machen wir das oder wir machen es dann auch nicht. Ja. Also dieses Initiativrecht zum Beispiel, das wäre ein ganz, ganz wichtiges Instrument, das auch das Europäische Parlament benötigt. Jetzt zu dieser Frage, das klingt alles sehr gut, weil wir reden alle miteinander. Es herrscht eine gute politische Kultur, das ist richtig. Das heißt aber nicht, dass die Interessen, die von den anderen Abgeordneten vertreten werden, unbedingt im Gemeinwohlsinn stehen. Ja? Also ich kann auch mit Leuten reden, die jetzt nicht unbedingt meiner Meinung sind. Das wollte ich eigentlich damit zum Ausdruck bringen. Also ich kann mich auch mit Leuten gut unterhalten und diskutieren, die jetzt vielleicht einer anderen politischen Meinung vertreten. Ja, das ist gut, das wollte er sagen. Und das ist eben nicht so klar. Also im Nationalrat, wenn man die Plenumsdebatten hört, ja, also da gibt es klar Regierungsparteien, also Hypo-Untersuchungsausschuss. Also da war das Ergebnis schon klar, da haben sie noch nicht einmal die Forderung gestellt. Ja. Und sowas wird zum Beispiel im Europäischen Parlament nicht, das ist nicht so klar. Ja. Also da ist jede Fragestellung sozusagen, muss man aufs Neue um die Mehrheit kämpfen da drinnen. Ja. Ja, ist gut, ist sehr gut, ja, genau, ich wollte es nur mal unterstreichen, ja. Ja, habe ich gesagt, ist gut, ja, habe ich vorhin schon gesagt, also das ist gut, ja, 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 habe ich aber vorher schon erwähnt, ja, ja. Ja, das kann man so sagen, also ich bin ein großer Freund des Europäischen Parlaments, es hat nur zu wenig Kompetenzen, aber es...
Bitte Mikrofon nehmen. Was?
Ja, halt vielleicht auch die Frage, geht es darum, daran zu arbeiten, wie kann das Parlament, was so aussieht, als würde es gut funktionieren, mehr Kompetenz bekommen? Was ist da wichtig dran? Ne? Das wäre dann die Frage, oder? Sehe ich das richtig?
Das ist eine der entscheidenden Fragen.
Ja, eine der entscheidenden
Fragen. Eine der entscheidenden Fragen, und dafür brauchen wir Verfassungsreform. Wir müssen den Vertrag von Lissabon aufknüpfen, wir müssen das neu schnüren, dieses Paket, wir müssen das Primärrecht neu ordnen. Genau, und die Frage des Parlaments und die Frage der Kompetenz des Parlaments, das ist eine der entscheidenden Fragen, ja, richtig.
Okay, bitte sehr.
Alfred Moser, ich habe den Eindruck, wenn man die österreichische Medienlandschaft anschaut, da wird hauptsächlich berichtet, was macht der Bundespräsident, was macht der sein Stellvertreter, was macht ein anderes Hauptmann. Wenn ich auf meine berufliche Tätigkeit schaue, ich bin Sachverständiger im Bereich Umwelt, meine tagtägliche Grundlage, Entscheidungen zu treffen, sind EU-Richtlinien. Also ich habe den Eindruck, dass sehr, sehr viel an Bestimmungen und Gesetzesmaterien von der EU kommen, aber irgendwie von der Bevölkerung immer so gemacht wird, das, was die in Brüssel draußen entscheiden, das kommt nur sehr, sehr in Tröpfchenweise zu uns. Wie kann man oder warum ist es so, dass die Wertigkeit der Entscheidungen in der Europäischen Union nicht wirklich sogar in der Bevölkerung sich widerspiegeln?
Das hat mehrere Gründe. Ich glaube, ich habe vorher eben den Entscheidungsprozess versucht darzulegen, und es zeigt halt schon, wie komplex dieser Entscheidungsprozess ist. Und ich glaube, dass man da nicht so leicht eindringt und durchdringt, also wenn man aus der Schule kommt, Koch gelernt hat, man arbeitet dann als Koch, ja, man hat viel zu tun, man kann sich nicht jeden Tag mit Politik beschäftigen, man ist eigentlich schon froh, wenn man weiß, was in Österreich irgendwie vonstatten geht und wer jetzt Bundeskanzler ist, Minister und was die entscheiden. Und dann kommt noch einmal zusätzlich hinzu eine internationale Organisation, die irrsinnig bedeutsam ist, aber die, wo man dann nicht reintrinkt, ja. Also ich glaube, was politische Bildung betrifft, das ist sicherlich eine Maßnahme, die sehr, sehr wichtig ist, dass man da einmal hinkommt, dass man wirklich auf breiter Basis auch wirklich solche Entscheidungsprozesse dann auch versteht. Das ist einmal das eine. Das andere ist, dieser Entertainment-Charakter geht ein bisschen in der Europäischen Union verloren, sage ich einmal. Also bei der österreichischen Regierung, Opposition, da hat man klare Fronten. Ja. Da gibt es die Opposition, da gibt es die Regierung und die streiten sie jetzt, und über diesen Konflikt wird dann medial berichtet. Das ist halt in der Europäischen Union oder in Brüssel halt nicht ganz klar zum Darstellen, wie ich es vorhin schon gesagt habe. Es gibt nicht so klassisch den Good Cop und den Bad Cop, also den Cowboy mit dem weißen Hut und den Cowboy mit dem schwarzen Hut. Und dementsprechend sind die Konflikte werden immer an unterschiedlichen Orten ausgetragen. Es sind die Akteure immer verschieden. Die haben dann nicht immer so klare Positionen und Interessensvorstellungen, weil sie auch die wieder verschieben. Und das ist halt für die Berichterstattung oder auch für die Wahrnehmung und für den Menschen, der Zeitung liest, dann auch schlussendlich auch wieder sehr, sehr schwer nachzuvollziehen. Also ich glaube, das ist die Komplexität, ja, auf der einen Seite, und natürlich, dass Leute, und dafür sind ja Politiker, werden ja auch gewählt, ja. Es muss ja nicht jeder Koch, sage ich jetzt einmal, 12 Stunden am Tag mit Politik beschäftigen, sondern er darf ja auch vertrauen können auf einen Politiker, und dass er sagt, ja, deswegen haben wir ja repräsentative Demokratie, dass man sagt, okay, sorry, ich beschäftige mich auch ganz gerne mal mit anderen Dingen im Leben und nebenbei habe ich noch eine Arbeit, und darum vertraue ich jetzt einem Politiker, dass der einfach für mich in meinem Sinne auch Entscheidungen trifft. Und dieses Vertrauen geht halt nur immer etwas verloren derzeit.
Hier in der ersten Reihe, bitte.
Herr Einhauser, Sie haben vor circa 10 Minuten zwei politische Gruppierungen in Europa apostrophiert und sie textlich mit den Begriffen autoritär und menschenverachtend verbunden. In Anbetracht dessen, dass sie von den Kommunisten unterstützt werden, stehen sie nicht in dem Glashaus und werfen mit Steinen. Erste Frage. Zweite. Sie reden sehr viel von Demokratie. Ich habe noch nie ESM gehört. Ein finanzielles Monster, das die Budgetrechte der nationalen Parlamente weitgehend kassiert hat. Jegliche ist vollkommen demokratiefrei. Und dass Sie die noch nicht erwähnt haben, wundert mich. Vielleicht können Sie das jetzt tun. Danke.
Interessante Frage. Ja, das erwarte ich mir jetzt eigentlich in der Zukunft von mehreren Journalisten, diese Frage. Also man darf die KPÖ in Österreich natürlich nicht vergleichen mit dem Realsozialismus, der geherrscht hat, auch in Russland oder mit einem Stalinismus. Also hier die KPÖ in einen Topf zu werfen, das wäre vollkommen falsch. Und dann muss man natürlich auch mehrere Aspekte mit berücksichtigen. Erstens hat es da Abspaltung gegeben, also wirklich die Radikalen haben sich auch abgespalten von dieser KPÖ und sind gar nicht mehr Mitglied. Die KPÖ hat selbst in den letzten 2 Jahrzehnten auch ihre eigene Geschichte aufgearbeitet. Sie selbst hat eingestanden, dass das teilweise zu spät kommt. Also sie haben sich, was der Walter Bayer zum Beispiel gemacht hat, der hohes Ansehen auch in Wien genießt und den Transformationsprozess dieser Partei vorangetrieben hat. Also da wird halt nicht darüber berichtet, das kann halt keiner lesen, ja. Also das werden Sie nie in einer Zeitung auch lesen, geschweige denn in den oberösterreichischen Nachrichten irgendwo nachlesen können, ja, wie ein Transformationsprozess von einer KPÖ vonstatten gegangen ist. Ja. Also das muss Ihnen schon bewusst sein, aber das hat es natürlich gegeben. Und jetzt ist die KPÖ natürlich sowas wie eine Linkspartei geworden, wie sie halt auch in Deutschland zum Beispiel ist. Nur sie haben halt noch das K im Namen, das ist richtig, aber sie sind Teil der europäischen Linken, genauso wie es die Linkspartei ist. Sie sind gemeinsam in dieser europäischen Linkspartei Mitglied und sie haben mit diesem Realsozialismus, der damals vonstatten geht, nichts zu tun und haben sich davon auch ganz klar distanziert.
Entschuldigung, ich glaube, der Wahlkampf ist jetzt weit genug in den Kepler-Salon hereingetragen, viel zu weit.
Deswegen würde ich bitten, wir
haben auf jeden Fall nur 2 Fragen. Einmal da in der ersten Reihe, also wann da noch Zeit bleibt, können wir nochmal zum
nächsten. Ich würde jetzt gerne nach dem Dreieck aufgeklärt werden, vielleicht jetzt auch anderen so, diese Saatgutverordnung. Wie sieht's aus? Wo wird die jetzt wirklich beschlossen? In dem Großen oder in dem Rat oder oben? Also jetzt mal als Beispiel, ja, weil da wird ja viel drüber diskutiert, ja.
Ja.
Wo wird die eingebracht? Wie sieht's mit dem Antrag aus? Wo kommt's her?
Das ist ein klassisches Mitentscheidungsverfahren. Das heißt, die Kommission sagt, wir beginnen den Prozess, es geht ins Parlament und in Rat und Parlament und Rat entscheidet.
Wer hat's denn eingebracht?
Wer es jetzt genau eingebracht hat, also es kommt dann von dem für dieses Thema zuständigen EU-Kommissar, der dann genau dieses Thema dann initiiert.
Gut. Dann haben wir da hinten noch eine, ich glaube, abschließende Frage. Schauen wir.
Kurt Meyer, ich hätte eine Frage. Ich höre in letzter Zeit immer bei Vorträgen Monetarisierung der Bildung in Österreich. Das heißt, die Forschungsaufgaben und Forschungsausgaben werden immer weniger. Die Wirtschaft investiert immer mehr in Forschung für alles, was ihnen Geld bringt. Wie wollen Sie in der EU in Zukunft die unabhängigen Wissenschaftler auf die Welt bringen, wenn vorher schon die Bildung wirtschaftlich bezahlt wird?
Also Bildung ist keine Kompetenz der Europäischen Union, aber Sie haben einen sehr wichtigen Aspekt angesprochen, und zwar das ist halt die Ökonomisierung unserer Gesellschaft bis in ihr kleinstes Detail. Also dass man aus jeder menschlichen Handlung, aus jeder Ressource schlussendlich ein Produkt macht, das auch einen Preis hat. Und ich glaube, dieses Problem haben Sie angesprochen, dass man genau sagt, okay, Bildung ist jetzt auch schon ein Produkt, das man kaufen kann und wo sich dann Unternehmen beteiligen können, die machen dann, treten als Sponsor in der Universität auf und geben dann vielleicht auch noch gewisse Forschungsprojekte vor. Also ja, das ist ein Riesenproblem, dass auch diese Ökonomisierung im Bildungsbereich stattfindet und dass man einfach dann wirklich keine unabhängigen, kritischen Köpfe mehr aus diesen Universitäten heraus entwickelt. Und da gilt es schlussendlich, und das kann nur funktionieren, indem dass man als Gemeinschaft Bildung als ein wesentliches Element der gemeinschaftlichen Aufgabe erkannt hat und dementsprechend auch dort investiert und Geld reinsteckt und genau diese Unternehmensinteressen raushält. Die sollen selbst in ihren Teilen forschen, wo sie brauchen. Wir haben im FP7, also im siebten Rahmenforschungsprogramm der Europäischen Union, da kommen immer so wahnwitzige Dinge raus. Ja? Also letztens, was habe ich da gelesen? Genau, einen Turnschuh. Also die Europäische Union unterstützt mit Millionen die Erforschung eines Turnschuhs. Also ich denke mir dann so, okay, das ist eigentlich die Aufgabe jetzt von einem Turnschuhhersteller, dass er sozusagen den Turnschuh entwickelt. Das würde ich aber jetzt nicht unbedingt als gemeinwohlorientierte Forschungsaufgabe eruieren. Ja. Also auch da passieren immer wieder so Dinge, wo also für mich einfach nicht erkennbar. Ja. Also wieso man einen Turnschuh jetzt von europäischen Geldern, also die Entwicklung von einem modernen Turnschuh entwickeln soll. Also gemeinschaftliche Aufgabe, gemeinschaftlich gut finanziert, ökonomische Interessen heraushalten.
Gibt es so etwas wie gemeinschaftliche Bildungsbudgets in der EU, die immer mehr werden? Ich frage mich doch konkret nach dem Thema Spanien, 50% Arbeitslosigkeit bei den Jugendlichen bis 25, war zumindest vor längerer Zeit so die Rate. Gibt es wissenschaftliche Studien, wie sich das auf die Bevölkerung und auf das soziale Gefüge in 20, 30 Jahren in der nächsten Generation auswirkt? Weil Geld ist wichtiger als die nächste Generation scheinbar, wenn man so sieht, wie gehandelt wird. Jetzt, wo wir wissen, dass die Banken auf dem Spezialisten im obersten Gremium haben, die das lenken, wissen wir, warum es genauso gekommen ist, wie es ist. Aber gibt es da eine Gegenreformation dazu? Oder gibt es
also
ein Gegengewicht?
Darf ich das auch auf andere, also dieses Problem, ja, das haben wir ja nicht nur jetzt auch vielleicht im sozialpolitischen Bereich, sondern dieses Problem, was Sie da ansprechen, das haben wir ja unter anderem auch im sicherheitspolitischen Bereich, ja, oder im Bereich Überwachungsstaat, diese Frage. Also wie gehen wir mit unseren Forschungsgeldern auch wirklich um? Wie gehen wir mit dem Horizon 2020, FP7, mit diesen ganzen Geldern, diesen Milliarden wirklich um? Und da haben wir natürlich die Frage, vielleicht, da kenne ich mich jetzt ein bisschen besser aus im Bereich Überwachung, im Bereich Überwachungsstaat und diesen Sachen. Und da gibt es ganz klar die Tendenz, dass wir neue Überwachungsprojekte erforschen. Also INDEC ist ein klassisches Beispiel, das vielleicht auch viele kennen. Also die Automatisierung und Vernetzung von unterschiedlichen Überwachungsmethoden im urbanen Bereich. Also da geht die Tendenz genau hin, also dass man neue Techniken erforscht und entwickelt, damit die Menschen noch mehr überwacht werden. Aber, und jetzt kommt genau diese Frage, was sie angesprochen hat, ob man mal erforscht gleichzeitig gar nicht, was das für ihre Auswirkungen hat. Ja? Also es ist ja eigentlich immer die erste Frage, wollen wir als Gesellschaft überhaupt genau diese Überwachungsmaßnahmen haben? Und vor allem, was bewirken diese Überwachungsmaßnahmen jetzt im juristischen Bereich, im sozialen Bereich, im Verhalten der Menschen, im psychologischen Bereich? Das sollte man doch bitte als erster diesen Schritt erforschen, damit man danach überhaupt sagen können, das macht Sinn oder das macht keinen Sinn. Und dieses Problem sehe ich eindeutig, was EU-Forschung betrifft. Ich kenne mich jetzt persönlich nicht, bin nicht so bewandert, jetzt was auf nationaler Ebene die Forschungsprojekte betreffen, aber genauso diese gemeinwohlorientierte Forschungsprojekte, da gibt es eine große, große Lücke. Das betrifft nicht nur den Turnschuh, das betrifft Überwachungsstaat und das betrifft alle Sektoren, wo geforscht wird, auch auf europäischer Ebene.
Ich möchte noch eine abschließende Frage stellen. Und zwar die von Ihnen angesprochene oder der Wunsch nach einer Neuordnung von Kompetenzen, nach einem neuen Auftrag. Ist es, was aus Ihrer Sicht realistisch ist? Man denkt zurück an den Vertrag von Lissabon, das war eine so schwere Geburt, dass der in den nationalen Parlamenten durchgekommen ist. Mein Eindruck ist, die EU wird sich hüten, so eine Diskussion über Grundlagen, über Kompetenzen jetzt oder in den nächsten Jahren neu zu beginnen. Ist das eine Utopie?
Nein, ist es nicht. Man muss es gut machen, man muss es breit machen, man muss die Leute mitnehmen, man muss es gut kommunizieren, man muss sie einbinden, die Menschen in den Entscheidungsprozess, man muss sie motivieren für dieses gemeinsame Projekt und dann kann es funktionieren. Und dieses Problem, was wir jetzt natürlich haben, ist ja, das haben wir ja nicht nur mit Nizza gehabt, das haben wir dann auch mit dem Vertrag von Lissabon gehabt, dass wir eben genau diese Vertiefungsschritte, die Demokratisierungsschritte nicht vollzogen haben im Endeffekt. Und wir haben das immer rausgeschoben. Man hat immer wieder so Kompromisse geformt und Lücken geschaffen, die uns jetzt mittlerweile auf den Kopf fallen. Und jetzt zu Ihrer Frage im Konkreten, dann kann ich das vielleicht mit einer Gegenfrage beantworten. Wird es dann in 10 Jahren besser? Also soll man jetzt noch 10 Jahre warten, um das zu reformieren? Auch wenn es schwer ist jetzt.
Die Frage ist, ist es realistisch, dass sich jetzt jemand drüber traut? Also
ja, aber es wird, wenn Sie letztens die Medienberichterstattung gelesen haben von letzter Woche, also aus dem Europäischen Parlament gibt es starke Signale, das zu tun. Ja, also jetzt kann ich natürlich nicht versprechen, dass das alles passieren wird, aber ja, es gibt diesen politischen Willen, das zu machen. Und ich weiß, dass der Zeitpunkt nicht gut ist. Der Zeitpunkt war vor 10, vor 20 Jahren besser. Aber ich habe auch nicht die Hoffnung, dass er jetzt in 10 Jahren besser ist, der Zeitpunkt, sondern ich glaube schon, wir müssen einfach jetzt da schnell dieses Ding einfach vom Kopf auf die Füße stellen, damit das Ganze nicht zerbricht.
Mit diesem optimistischen Ausblick.
Nein, Entschuldigung, so möchte man nicht enden. Nein. Also so können wir natürlich nicht enden. Also das Leben ist wunderbar. Das Leben ist wirklich schön und wir können so viel verändern, so viel machen. Wir haben so viele Möglichkeiten und wir sollten das auch nützen.
Ja? Ich habe das nämlich dann unterbrochen, ich habe das ganz ehrlich gemeint. Und die Überzeugung, dass wir was ändern können, ist...
Also wir können sehr, sehr viel ändern, ja. Aber wir müssen einfach nur geschlossen auftreten, wir müssen Willen zeigen, wir brauchen ein bisschen einen Punch, wir müssen alle ein wenig zusammenhalten und dann können wir auch wirklich was bewegen, ja. Und also würde ich resignieren, wäre ich heute nicht hier, würde ich resignieren, wäre ich nicht Politiker. Also ich glaube dran und da kann man schon was anpacken und was machen.
Vielen Dank, danke für die Diskussion. Ich möchte noch kurz die nächsten Veranstaltungen im Kepler-Salon vorstellen, und zwar kommende Woche am Montag, dem 10. März. Um 19:30 Uhr die Fülle des leeren Raumes, Parallelen zwischen Quantenphysik und Körpertherapie. Zu Gast ist Anke Svoboda, praktische Ärztin und Kraniosakraltherapeutin. Eine Woche später, am 17. März, mit Tarnhelm, Schwert und Glockenspiel, vom Alltag und Auftrag der Dramaturgie am Neuen Musiktheater. Zu Gast Wolfgang Händeler, Dramaturg, Germanist und Theaterwissenschaftler. Ich weise noch darauf hin, wenn Sie Informationen über den Kepler-Salon, über Veranstaltungen im Kepler-Salon wollen, tragen Sie sich in die Newsletter-Liste, die dort hinten aufliegt, ein. Sie können dort auch das Quartalsprogramm postalisch bestellen, es wird Ihnen zugesandt. Und ich möchte noch darauf hinweisen, es gibt den Verein der Freunde des Kepler-Salons, der sich immer über neue Mitglieder freut, er unterstützt die Aktivitäten des Kepler-Salons. Bitte überlegen Sie, ob das etwas wäre für Sie.